Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind heute auf der Best of Events in Dortmund und ich spreche mit Melanie Diermann. Sie ist Professorin für Marketing an der IST-Hochschule. Danke, dass du die Zeit nimmst, Melanie.
Ja, gerne.
So, und jetzt kommen wir gleich zu den aktuellen Themen im Marketing. Du bist diejenige, die ganz genau weiß, was sich im Marketing momentan bewegt, weil du die wichtigsten Konferenzen auswertest, auf denen Marketer sich treffen. Erzähl mal ein bisschen dazu.
Genau, also mein Schwerpunkt ist nicht das Marketing der Gegenwart, sondern das Marketing der Zukunft. Das interessiert mich besonders, weil ich glaube, dass vieles, was wir hier tun, eigentlich sich auf die Frage bezieht, wie werden wir künftig arbeiten? Was wird das Geschäftsmodell sein? Was werden die Ausgaben für Marketing sein? Was werden die Budgets sein? Wo fließt das Geld hin? Diese ganzen Fragen interessieren mich, die Gegenwart und die Vergangenheit. Ich gucke mir durchaus auch Vergangenheit an. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon Zukünfte und wir können aus vergangenen Zukünften durchaus eine Menge lernen. Zum Beispiel können wir aus vergangenen Zukünften lernen, dass Technologie-Hypes immer eher überschätzt wurden und dass so der menschliche Faktor, der kulturelle Faktor eher unterschätzt wurde. Und wenn wir jetzt so hören, oh, KI, so ganz mega wichtig, so voll das große Ding, guck dir mal die Konferenzen an, dann siehst du, vielleicht 14% der Vorträge beziehen sich explizit auf KI. Ja, das zeigt, dass die diese große Drama-Mache, zu sagen, wir werden alle unsere Jobs verlieren, weil das wird alles die KI machen. Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Und das könnten wir aus vergangenen Zukünften zum Beispiel lernen. Ja.
Jetzt aber konkret, dass unsere Hörerinnen so ein bisschen wissen, was du genau machst. Also du analysierst die Konferenzprogramme von großen Events wie beispielsweise der Demexco oder der OMR. Oder was machst du da genau?
Genau, also generell bin ich ja Professorin. Das heißt, ich unterrichte an der Hochschule. Ich leite einen Studiengang Online-Marketing. Und da ist mir besonders wichtig, dass unsere Studierenden nicht das Marketing von heute lernen, weil die gehen ja nicht heute in die Jobs, die kommen ja morgen und übermorgen in die Jobs. Und die müssen ja, wenn die dann neu in ihre Jobs kommen und Online-Marketing studiert haben, müssen ja nicht das sagen, was vor 5 Jahren aktuell war, sondern die müssen ja dann da fit sein, zu sagen, ah ja, okay, das wird wichtig und da haben wir noch niemanden, der das kann. Gut, dass du es mitbringst. Also die müssen ja die Geschichte erzählen können für ihr Vorstellungsgespräch. So, also das ist generell das, was ich jeden Tag tue. Und 20% meiner Stelle ist ja Forschung gewidmet. Und ich habe mir jetzt in einem Forschungsprojekt angesehen, die großen Marketingkonferenzen in Deutschland, Demexco, Online Marketing Rockstars. Die Programme sind ja öffentlich einsehbar, also was auf den Stages passiert. Und dann kannst du mit diesen Konferenzvorträgen, das waren zusammengenommen knapp 450 Vorträge, damit kannst du ja arbeiten. Zum Beispiel Online Marketing Rockstars stellt die auch im YouTube-Stream bereit. Also es gibt einen YouTube-Kanal, da kannst du dir die ein halbes Jahr später mal angucken. Also kannst du sozusagen auch inhaltlich analysieren. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir vor allem die Titel angeguckt. Weil ja die Titel dir schon eine Menge sagen, zu sagen, was wird da besprochen, in welchen Kategorien und interessant immer die Frage, was wird nicht besprochen. Ja, und was da zum Beispiel auffällt, ist, dass sehr viel weniger Vorträge sich mit KI explizit befasst haben, als man so denken könnte. Also man würde ja meinen, dass eigentlich 95% der Vorträge sich mit KI befassen. Dem ist aber nicht so. Was auch spannend ist, ist,
wie interpretierst du das, dass das nicht so ist? Liegt das daran, dass der Veranstalter es versäumt hat und das hatte er bereits vor etwa 3 Jahren, als das Thema KI deutlich kam, war es nicht sehr stark repräsentiert und auch heute, sagst du selbst, ist das Thema nicht so präsent. Liegt das am Veranstalter, der das Programm gemacht hat oder woran liegt das?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, also ich gucke mir ja Demexco und Online Marketing Rockstars an, weil ich glaube, dass die schon sehr, sehr gut am Puls sind, zu sagen, das sind die Themen, über die wir in 5 Jahren reden werden. Mein Vertrauen in deren Programme ist extrem groß, deswegen schaue ich mir ja die an und nicht irgendwelche anderen Umfragen. Die interessieren mich dann nicht so sehr. Und bei Online Marketing Rockstars kann man generell sagen, ist der Fokus auf Personality noch mal größer. Also sie gucken nicht nur, was kommt inhaltlich auf die Bühne, sondern welche Person bringt das vor. Das hat da einen stärkeren Faktor. Das muss man natürlich sehen, dass die sich immer auch fragen, wer ist hier die Person, die das vorträgt. Aber auch bei der Demexco haben sich nicht alle Vorträge mit KI befasst. Und wenn man dann noch mal die abzieht, die sich spezifisch mit generativer KI befasst haben, das ist ja State of the Art, das ist ja Status Quo, wir arbeiten alle jeden Tag mit ChatGPT und Co. dann musst du dich ja fragen, wie viele Vorträge beschäftigen sich denn mit automatisierender KI und mit analysierender KI oder vielleicht mit Agenten, weil das sind ja die Zukunftstrends. So. Und das sind gar nicht so viele, wie man denken würde. Und es gibt noch einen zweiten Trend.
Was ist deine Interpretation? Also, wie erklärst du dir das, dass das so ist?
Ich sehe auf der Basis, ich gucke mir ja nicht nur die Konferenzen an, ich gucke mir auch wissenschaftliche Studien an. Und ich habe dann beides miteinander verglichen und auf der Basis
das
wissenschaftliche Studien.
Genau. Ja.
Und ich gucke mir die Wissenschaft an, ich gucke mir die Praxis durch die Konferenzen an und vergleiche das miteinander. Und wenn ich dann sehe, okay, in der Wissenschaft gibt es vor allem Fallstudien, auf den Konferenzen gibt es vereinzelt Vorträge über Predictive Analysis, dann weiß ich, die Branche macht sich bereit, der Trend wird gesehen, aber er ist noch nicht im vollen Gange. Es werden noch nicht die Tools präsentiert, die Best-Practice-Erfahrungen. Es ist noch nicht so weit, das sehe ich daran. Aber das sind aus meiner Sicht die Sachen, die kommen, also analysierende KI, automatisierende KI, Agenten, das sind eigentlich die zentralen Themen, die ich künftig sehe. Die Wissenschaft sagt auch, hey, das, was es an Studien gibt, das sind Fallstudien. Also es gibt keine großen, breiten Vergleichsstudien. Also ne, das ist noch im Werden.
Jetzt sind wir hier auf einer Messe, da geht es um Live-Events, um Event-Marketing. Das ist das krasse Gegenteil von der Digitalisierung und von KI. Wie bewertest du diesen Trend, also den vermeintlichen Trend, dass wir weg vom Digitalen hin zum echten, authentischen, persönlichen Begegnen haben?
Ich teile die Einschätzung überhaupt nicht, dass Event das diametrale Gegenteil von Online ist. Die Eventbranche ist neben der genuinen Online-Marketing-Branche eigentlich mit die Branche, die am stärksten schon professionalisiert ist, die schon wahnsinnig gut sind, wenn du dir mal allein LinkedIn anguckst vor dieser Veranstaltung. Die Leute, die darüber gepostet haben, die haben alle eine geile Hook, die haben alle präsente Fotos und die haben alle einen guten Gruß. Ich bin ja auch in anderen Branchen unterwegs, die, sagen wir mal, nicht so digital affin sind. Und da sehe ich die Unterschiede. Da fangen sie dann gerade an zu überlegen, man muss auf LinkedIn die Fotos so machen, dass das Gesicht zu sehen ist. Es reicht gar nicht, wenn der Oberkörper abgeschnitten ist oder so. Also das, das qualitative Setting, wie die Eventbranche online umsetzt, ist ja jetzt schon groß. Die ganze Kommunikation vor Events, das ganze Anmeldeverfahren, die Kommunikation auf Events selber über die Hashtags, und die Kommunikation danach, das ganze Brandmanagement, Community Building, das passiert in der Eventbranche ja schon heute online. Ne? Also das ist eigentlich die online-affinste Branche, vielleicht neben Gaming und E-Sports, wo ich sagen würde, also das ist hier schon krass, State of the Art. Ja.
Digitales Marketing kommen aber alle Unternehmen nicht drum hin. Also alle Unternehmen setzen im Moment sehr stark auf digitales Marketing. Heute Morgen waren gerade wieder die Zahlen, dass also 51,7% des Budgets an die großen Google, Facebook und so weiter gehen. Also das ist schon durchgedrungen, dass wir ohne digitales Marketing nicht auskommen. Auch in anderen Branchen und nicht nur im Marketing selbst.
Ja, und was da aber, glaube ich, noch nicht überall verfangen hat, ist, dass wir da schon vor dem nächsten Schritt stehen. IBM hat dazu neulich sehr schön geschrieben, fand ich. Klopf, klopf, deine Klingel wurde abmontiert und deine Haustür ist jetzt woanders. Agentic Commerce. Wenn künftig der Agent, das Szenario ist ja, der Agent, der KI-Agent trackt mich durch mein Leben. Der sagt mir, pass mal auf, Fräulein, du hast jetzt irgendwie hier drei Abende hintereinander auf der Couch gesessen. Heute Abend gehen wir mal aus. Hier ist ein Event in deiner Stadt. Uber habe ich dir gebucht. Zieh dir was Ordentliches an. Ach, du geht es los. So, dann ist ja die Frage, wie erfährt der Agent, der KI-Agent von dem Event und wie hat der die Idee, mich als Zielperson dahin zu schicken? Das wird ja Geld kosten. Und das wird mit so ein bisschen COC dann nicht mehr getan sein und mit so ein paar Google Ads, sondern da brauchst du ja noch mal Budget, weil vermutlich bis wahrscheinlich wird Google nicht der einzige Anbieter von diesen Agenten sein.
Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Begriffsklärung machen, denn also du bist schon sehr weit in der Zukunft. Du redest davon, dass Menschen ihre eigenen Agenten losschicken. Das ist jetzt in der Realität noch nicht unbedingt der Fall. Also ich lebe noch sehr, sehr gut, ohne dass ich einen eigenen Agenten losschicke. Und meine eigenen Erfahrungen bei Buchen von Reisen mit Agenten sind miserabel. Also da würde ich sagen, sind wir ganz am Anfang. Und KI-Agenten hatte ich jetzt so verstanden, dass das eigenständige autonome Wesen sind, die mir als Arbeitgeber zur Seite stehen, um in Ergänzung zu meiner eigenen Workforce noch weitere digitale Mitarbeiter zu haben.
Genau, und das wird sich ja nicht nur auf deinen Arbeitsalltag so auswirken, dass du morgens den Rechner anmachst und der Agent dir sagt, pass mal auf, du hast hier noch 5 unbearbeitete Mails von gestern, mach die mal fertig, du hast noch eine Viertelstunde Zeit bis zu deinem Termin und danach gehst in deinen Termin, hier ist deine Vorbereitung dafür. Sondern du wirst das ja auch im Privaten haben. Du wirst in einem Smart Home leben, die Waschmaschine bestellt sich ihr Waschmittel selber und der Agent meldet sich dann, pass mal auf, Melanie, du hast so ein Kind, wir haben noch letztes Jahr Kleidergröße 146 gekauft für den Sommer, brauchen wir jetzt für den Winter 152. Ich habe dir das hier schon mal reingetan. 5 Hosen, 5 T-Shirts, paar frische Unterhosen, paar Socken und Budget ist gleiche wie am letzten Mal. Musst du nur noch
den
freigeben.
Gibt es bereits, oder wie?
Den wird es sehr zeitnah geben. Und der Agent wird dich nicht nur durch dein Arbeitsleben tracken, sondern er wird dich auch durch dein Privatleben tracken. Und er wird dir auch sagen, pass mal auf, hier, da ist die und die Veranstaltung. Du warst jetzt hier, 3 Abende zu Hause rumgegangen und jetzt gehst du mal aus. Ich habe dir da schon den Uber bestellt. Zum Beispiel die Eventbranche wird vor der Herausforderung stehen, dass das nicht mehr damit getan ist, dass du so einen bahn.de-Link auf deine Webseite stellst und sagst, hier kannst du die Fahrkasse buchen, sondern du wirst die Person hyperpersonalisiert zu der Veranstaltung bringen. Das heißt, du wirst dir genau überlegen, wie kommt Melanie Diermann von Düsseldorf um 11.45 Uhr auf ihren Platz vor der Stage in Halle 7. Ja? Und deine Aufgabe besteht dann darin, das bis dahin zu organisieren, dass sie da hinfinden, und zwar digital, ohne dass da ein Mensch kommt und sagt, so, pass mal auf, Melanie Diermann, ich bring dich jetzt mal zu deinem Platz, sondern digital.
Ja, aber dieser Agent oder wer auch immer muss ja dann menschliche Intelligenz besitzen. Die Verspätung der Deutschen Bahn AG, die in ein System reinzubringen, wird sehr schwierig sein. Das schafft ja nicht mal die Bahn selbst.
Ich arbeite tatsächlich auch im Mobilitätsbereich zusammen und deswegen kenne ich mich mit dem Thema ganz gut aus. Ich glaube, das wird anders sein. Ich glaube, der Agent wird sehen, wenn ich dahin fahre und um 11.45 Uhr meinen Vortrag, also wenn ich um 11.45 Uhr an der Stage sein soll, wird er mir ein Bahnticket buchen. Aber wenn der Agent weiß, dass ich die Vortragende bin, dann wird er mir kein Bahnticket buchen, weil er sagen würde, viel zu unsicher, da bestelle ich dir gleich einen Uber. Also der Agent wird klug entscheiden können, welches Verkehrsmittel, mit welchem Puffer. Der wird wissen, übliche Verspätung müssen wir so und so einrechnen. Dann ist jetzt auf der Strecke die und die Baustelle. Und der wird dann sagen, okay, zu unsicher, ich bestelle dir einen Uber. Oder der wird sagen, hier, was weiß ich, Dortmunder Verkehrsbetriebe, ne, vom Hauptbahnhof hier hin, habe ich keine Daten, funktioniert irgendwie nicht, weiß nicht, Daten werden nicht bereitgestellt, ist nicht existent, dann fährt die nicht mit der U-Bahn, dann fährt die halt mit dem Uber. So, da habe ich die Daten, das kommt alles, also wunderbar, die steigt dann auch nicht in Taxi, viel zu kompliziert, dann kann sie da nachher nicht mit Karte bezahlen, geht alles nicht, so. Und die spannende Frage ist ja auch, wer wird diese Agenten zur Verfügung stellen? Ich habe neulich gelesen, dass das möglicherweise die Finanzdienstleister sein werden, weil PayPal oder Klarna ist das ja egal, was ich kaufe, ob Kinderjeans oder ein Uber. PayPal will ja nur, dass ich kaufe oder Klarna. So. Und insofern, wenn das Szenario ist, dass dieser Agent mich komplett durch mein Leben trägt, ich organisiere meinen Einkauf darüber, ich organisiere mein Kind darüber, meine Haushaltshilfe, alles, dann sagt er mir natürlich auch, wo ich abends hingehe. Und dann ist ja die Frage, wie kommen die Daten von deiner Veranstaltung in den Agenten? Und das wird teuer.
Melanie, ich merke, du bist sehr, sehr weit in der Zukunft. Aber das ist ja auch deine Jobbeschreibung, in der Zukunft zu sein.
Ich glaube nicht, dass es sehr weit in der Zukunft ist. Ich will dir noch eine, lass mich dir noch eine Geschichte erzählen.
Lass mich ganz kurz dir eine Frage stellen. Denn alle Unternehmen sagen momentan, und die Dienstler sagen es genauso, ja, es ist technisch möglich, aber uns fehlen die sauberen Daten. Und der Deutschen Bahn AG ist durchaus bewusst, dass bei der Einfahrt nach Dortmund der Zug heute Morgen wahrscheinlich Probleme haben wird. Aber die eigenen Daten, und die haben ein gutes KI-getriebenes Prediction-System, das wurde gerade optimiert, um eben diese ganzen Eventualitäten einzuprogrammieren. Die eigenen Unternehmen kriegen die Daten nicht mal gebacken. Warum soll das ein Google bekommen? Und das Problem der Daten, wie bewertest du das? Das Problem in Unternehmen der nicht konsistenten, in Silos lagernden Daten, da können wir doch diese ganze KI-Geschichte die ist doch eins zu weit gedacht. Frage ich mal so ganz provokativ, bevor wir nicht saubere Daten haben.
Lass mich dir dazu eine Geschichte erzählen. Ja. Die trug sich 2008 zu, da war ich mit meinem Doktorvater und so 15, 20 anderen Doktoranden beim ZDF eingeladen. Und da wurden wir da in so einen Raum geführt, 2008, ne? Wurden wir in so einen Raum geführt, das nannte sich Future Lab, ja? Da wurden wir da, waren so im Boden eingelassen, Couchen, alles so in braun-orange gehalten, so dachten, Alter, was ist das denn? So, ne? Und da haben die uns da was gezeigt, das war so ein Fernseher, magentafarben, ne? War eine Kooperation mit der Telekom. Da haben die uns gezeigt, so eine Leiste, da konntest du Filme auswählen, ne? Und da haben die gesagt, und da konntest du den Film starten, wann du wolltest. Und da haben wir gesagt, wie wenn ich den Film jetzt gucke und er guckt den Film eine Minute später, dann hat das nicht vor einer Minute angefangen, sondern wir haben das gar nicht verstanden, verstehst du? Das war 3 Jahre später marktreif. Das hat heute jeder. Das ist TV on Demand, das ist Netflix, das ist Magenta TV, das ist Disney Plus. Das war 3 Jahre später. Wir sind da rausgegangen, wir haben uns in Zucht darüber unterhalten und haben gesagt, also wir waren Doktoranden. Ja, alle in diesem Bereich Medienkommunikation unterwegs. Also wir waren ja nicht irgendwelche, so, wir hatten einen Professor dabei. Das war Karl Rudolf Korte, ist mein Doktorvater. Ja, da ist ja auch jetzt niemand, der irgendwie da als Hitarbeiter. Wir haben gedacht, überleg mal die Daten, die du da brauchst, die ganzen Datenmengen, wie soll das jemals gehen? Nee. Also wir waren uns total einig, das geht keinesfalls. 3 Jahre später marktreif, heute in jedem Haushalt. Das war 2008, das ist nicht ganz so lange her. Seit dieser Geschichte, sag ich nicht mehr, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, die Datenqualität ist scheiße. Deswegen renne ich seit Jahr und Tag durch die Unternehmen und sage denen, wenn ihr was tun wollt, macht eure Daten fertig. Dann, wenn du da fragst, dann haben die da irgendwelche selbstgebauten Datensysteme, weißt du, wo da einer aus der IT sich selbstständig gemacht hat mit seiner eigenen IT-Bude. Die ballern da die ganzen Daten rein und wenn du mal fragst, kriegst du die denn in Echtzeit raus? Nö. Da muss der uns rausführen, da müssen wir dann bezahlen. Für jeden Bericht müssen wir bezahlen. Du musst alle Daten in Echtzeit verfügbar haben. Das ist total essentiell. Wenn du deine Daten nicht hast, wirst du die Agenten nicht bedienen können. Dann bist du am Arsch. Und das passiert, wird schnell, in manchen Branchen wird das schneller gehen, in anderen weniger schnell. In der Mobilitätsbranche, stell dir das doch mal vor. Du hast so eine Melanie, die sich von einem Agenten durch den tracken lässt und dann sagt der Agent, ja, sorry, also Regionalverkehr habe ich leider keine Daten. Ja, dann nimmst halt ein Uber, ne? So. Und dann bist du da raus als lokales Verkehrsunternehmen.
Du hast gerade das Thema Video on Demand gebracht. Und das ist natürlich eine geile Sache, ja. Also den Film dann zu sehen, wenn ich ihn kann. Aber seit Jahrzehnten, ich übertreibe ein bisschen, gibt es eine führende Video on Demand Plattform. Und gerade heute Morgen kam wieder eine Studie. YouTube ist vorne. YouTube ist weit vorne. Das heißt also, die Menschen nutzen das Neue gar nicht so, sondern nutzen eigentlich das alte Bewährte und sind immer noch auf YouTube. Natürlich wächst Netflix, überhaupt keine Frage. Natürlich sind auch die anderen Streaming-Plattformen ganz weit vorne. Aber immer noch läuft so viel über so altertümliche Plattformen. Wie erklärst du es, dass die Menschen so langsam sind?
Also ich will mir, wenn ich die Frage profunde beantworten würde, würde ich mir jetzt die Studienlage angucken. Meine Vermutung ist folgende. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch.
Ja, natürlich, sowohl-als-auch,
also
richtig.
Ich zum Beispiel, ich kann tagsüber,
selbstverständlich,
wenn ich aus irgendeinem Grund, wenn ich gleich im Zug zurückfahre, ich kann tagsüber kein Netflix gucken. Diese Serien, das ist alles so bräsig, das kann ich abends im Bett, kann ich das super, aber tagsüber brauche ich was more sophisticated ist. Wenn ich unterwegs bin und nur kurz gucke in der Straßenbahn, TikTok. Wenn ich länger unterwegs bin, gucke ich mir, habe ich da die Influencer, denen ich folge. Also es ist, YouTube und Netflix ist ja nicht dasselbe. So, das ist ja ein anderes Angebot, es sind andere Inhalte und es wird auch für andere Bedarfe genutzt, wenn ich mich informieren will, mal eine Art Reportage, mal was gucken, was so völlig außerhalb meines Spektrums ist. So, ne? Mal ein bisschen Startband für meine Gedanken, damit ich nicht nur über Marketing nachdenke. Ist doch YouTube super. So, meine Mama-Influencerin gucken, warum denn nicht? Ich bin auch Mutter. Aber die Kanäle nutzt du für unterschiedliche Bedarfe, das ist ja das Entscheidende. Deswegen ist es kein so kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, YouTube wird es irgendwann nicht mehr geben. Ich glaube schon, dass das erstmal so bleibt. Ja, das ist doch ein guter Kanal, warum nicht?
Die Zukunft wird auf jeden Fall spannend und es ist schön, dass es Menschen gibt wie du, die versuchen zumindest, das zu interpretieren.
ja, wir wissen alle nicht, was die Zukunft, also ich weiß das auch nicht, aber ich kann dir sagen, es ist das, was mich am meisten interessiert. Was in der Vergangenheit war oder in der Gegenwart ist, interessiert mich nur aus einem Grund. Ich will wissen, was kommt. So ist das.
Wir werden dranbleiben. Danke, dass du die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.